Kunstradio. Radiokunst.
Guten Abend zu einem Kunstradio über Krieg und Frieden, über Kunst und Nachricht, deren Signalwellen sich im Äther kreuzen. Im Äther, dort, wo alles zusammentrifft. Spion und Gegenspion, Freund und Feind, Aufklärung und Vernebelung, Entertainment und Strategie.
Den Frieden zuerst. Die Welt ein Ei, ein phonizisches Puzzle. So nennt Fritz Groß sein Hörstück aus Politrhetorik und sprachlichen Leerläufen. Wir ersparen uns einführende Worte und lassen den Autor, Musiker und Radiokünstler Groß selber reden. Er tat dies anlässlich des Grazer Symposiums With the Eyes Shut, Bilder im Kopf, eines Symposiums über Theorie und Praxis der Radiokunst.
Der Titel des Ganzen ist Die Welt ein Ei, phonizisches Puzzle, ist der Titel einer fiktiven Radioreihe. Der Begriff Die Welt ein Ei geht zurück auf die phönizische Kosmogonie, wonach es einst ein riesiges Ei gab, das sich in zwei Hälften öffnete und so Himmel und Erde gebar. Damit sind wir schon beim Untertitel Phönizisches Puzzle, ein Wortspiel aus Phon und Phönizier. Beides als Synonyme für Grenzüberschreitung und Expansion verwendbar. Puzzle weist auf die Vorgangsmethode, vor allem bei Abfassung des Skripts hin, dass eine Montage aus verdünnten, konkreter Inhalte und Angaben entkleideter Textpassagen der deutschsprachigen Pravda während der sowjetischen All-Unions-Konferenz dieses Jahr darstellt. Bezeichnet ist, dass ich schon jetzt nicht mehr weiß, wann das war. Und so ist auch der Untertitel dieser Sendung, Mit wem zieht die Zeit? Die Phönizier kehren schließlich wieder in der Sendung als Karthager im Abspann, der zugleich Vorschau auf die nächste Ausgabe von Die Welt ein Ei sein wird, dessen Gegenstand sie aber nicht sein wird, steht da jetzt. Da das Thema Geld für aktueller befunden wurde. Wir haben also die solide Form eines Berichterstattungshörspiels mit Moderation und Kommentar. Die Diskussionsbeiträge und Wortmeldungen wurden von Freunden anlässlich eines Abendessens in meiner Wohnung auf Band gesprochen. Der nichtssagende Charakter dieser Verballung ist kaum zu überbieten und dennoch finden sich darin Aussagen von höchster Brisanz und Wahrheit. Elemente der Parodie, der Sprachkritik, der Langeweile, der Wichtigtuerei sind in dieser Arbeit enthalten. In welcher Gewichtung fällt mir schwer zu beurteilen.
Die Welt ein Ei. Ein phonizisches Puzzle als simulierte Radioreihe von Fritz Groß.
Im Rahmen der Radioreihe Die Welt ein Ei hören Sie heute den Funkessay Mit wem zieht die Zeit? Es ist dies eine Zusammenfassung von auf einer kürzlich zu Ende gegangenen Konferenz getätigten Äußerungen. Ton und Musik Michael Strasser. Skript und Gestaltung Fritz Groß. Geleitet vom Wunsch der Freundschaft in Übereinstimmung mit bilateralen Beziehungen fand ein Treffen statt. Gemeinsame Bemühungen begannen. Die Ereignisse zeigen, dass Haltung beurteilt wurde. Deshalb beschloss man, die Kraft zu konzentrieren. Unterdessen erwies sich dies als zweischneidig. Gründe dafür sind Interessen. Von Tag zu Tag nehmen die Widersprüche zu. Man forderte ein Ende. Vielen ist noch der Taumel in Erinnerung.
Wir haben uns lang vorbereitet. Man hat uns befohlen zu zerstören. Wir haben auch die Genehmigung. Wir machen uns große Erfahrungen zunütze.
Die Hauptsache ist die Ausarbeitung.
Dann betrachten wir die Bedingungen.
Für die Welt hat eine neue Etappe begonnen. Die wechselseitigen Beziehungen umfassen buchstäblich alle Lebensbereiche. Davon zeugt folgende Tatsache. Die Zahl der Einladungen hat sich verdoppelt. Diese Beziehungen haben Anteil an der Bereicherung. Schon allein durch Austausch wird Förderung erreicht. Indem wir erfüllen, führen wir. Dies zeigt sich deutlich. Wir helfen einander und tauschen aus. Auch das zeugt meiner Ansicht nach von Umgestaltung.
Ich schließe mich der Bemerkung des Kollegen an.
Erfreulich. Ich denke, die persönlichen Kontakte sind auszubauen.
Die Praxis zeigt, dass Beziehungen als Katalysator wirken. Nun ergeben sich vielversprechende Aussichten. Allerdings hat man die Vergangenheit noch nicht völlig überwunden. Schließlich unterscheiden sich die Prinzipien. Trotz allem würde es aber unverzeihlich erscheinen, Chancen nicht zu nützen. Deshalb ist die Schaffung eines Mechanismus von großer Bedeutung. Es erscheint wichtig, Schlüsse zu ziehen. Davon werden alle profitieren. Es konnte festgestellt werden, dass Varianten erörtert wurden. Der Gegensatz ist kein Geheimnis. Jetzt geht es um Druck.
Ich bin für die Festigung. Wenn gewählt wird, wird die Sache laufen.
Nur eines ist völlig unverständlich. Ich warte auf Informationen.
Darauf warten auch die Konferenzteilnehmer.
Die Idee gewährleisten Voraussetzungen. Ich sagte Voraussetzungen, weil die tatsächliche Arbeit noch vor uns liegt. Und man darf nicht glauben, dass das eine leichte Arbeit wird.
Wir verstehen. Eine der wesentlichsten Garantien für Irreversibilität ist die Stärkung des Vertrauens.
Sehr gut.
Das Treffen findet im Haus statt. Wir diskutieren die wichtigsten Probleme der Sachlichkeit. Viele Fragen sind schon beantwortet. Außerdem haben wir das Recht, Wünsche zu deponieren. Das hat uns wieder Hoffnung gemacht. Viele möchten sich zu Wort melden. 8 Uhr. Im Saal ist es so eng, dass man sich nur mit Mühe einen Platz an der Wand verschaffen kann. Alle Möglichkeiten für fruchtbares Arbeiten werden geboten. Es gibt viele ernsthafte Gespräche, die das Verständnis vertiefen helfen.
Mit Freude bemerken wir Niveau und Perspektiven. Zurzeit sind wir dabei, festgelegte Aufgaben umzugestalten und auf diese Weise unseren Beitrag zu leisten. Das überaus große Interesse ist dabei kaum zu übersehen. Man kann sich leicht davon überzeugen. Ich möchte wiederholen, wir unterstützen alle neuen Vorschläge. Wir betrachten die Durchführung als äußerst wichtiges Ereignis. Wir begrüßen und schätzen Initiativen. Mit Genugtuung stellen wir fest, dass das beseelte Volk die Möglichkeiten auf allen Gebieten ausgeweitet hat. Mit Befriedigung und konzentrierter Aufmerksamkeit verfolgen wir Leistungen und praktische Schritte zur Beschleunigung. Die Bilanz wird große Bedeutung für Stärkung sowie Begrenzung, die Beseitigung wie auch für eine gerechte Lösung haben. Ich möchte wiederholen, dass wir Bemühungen bewundern. Wir hoffen von ganzem Herzen, es lebe der Frieden, es lebe die Freundschaft.
Wir müssen uns lossagen. Stattdessen haben wir uns Methode angeeignet. Wir distanzieren uns. Dieser Tatsache müssen wir ins Gesicht blicken. So begann unser Einsatz, indem wir Entscheidungen schufen, einen Kurs. Immer besser kommen wir zurecht.
All jene, die wollen, muss man befreien. Wenn der Mensch fühlt, dass er hat, wird er nehmen. Wenn er Durst hat, wird er auch nicht klüger.
Im Zuge der Kontrolle prüft man die Besonderheiten unserer Voraussetzungen.
Unsere Hoffnungen knüpfen sich an die radikale Reform. Das Tempo wird davon abhängen, wie schnell die Reform verwirklicht wird. Ergebnisse bestätigen. Immer massiver entstehen neue Formen. Die begonnene Betrachtungsweise ermöglicht erneutes Ansteigen. In der Zwischenzeit dringt die Reform sehr langsam vor. Die Vorteile werden nicht ausgeschöpft. Woran liegt das? Die Einhaltung des Gesetzes funktioniert nicht. Hier muss Ordnung gemacht werden. Bei der Entwicklung der Reform muss ein neuer Mechanismus geschaffen, das Interesse überwunden werden. Die Schaffung eines Systems muss also praktisch angegangen werden. Alle Kräfte und Organisationen müssen sich mehr kümmern. Insgesamt ein Wunderpunkt, dass dieser Bereich vernachlässigt wurde. Jetzt schöpft man Reserven aus. Was sagt ihr, Genossenverbraucher?
Rückstand heißt Änderung.
Wartet auf Anweisungen.
Wird der Engpass überwunden?
Dieser Bereich hinkt nach wie vor. Der Mangel kam für viele unerwartet. Jetzt müssen wir gemeinsam eine Lösung suchen. Aber die Rübe allein macht noch nicht den Zucker. Wie man weiß, ist der Zustand beklagenswert. Kritisch ist auch die Lage. So kam es nicht einmal zum Beginn.
Bedürfnisse werden zum Problem. Daher müsste man denken. Die Situation erfordert, generell gesprochen, die Ausarbeitung eines Programms, eine Position. Hier liegt ein reiches Betätigungsfeld. Von der Lösung der Aufgabe hängen Entwicklung, Leistungsfähigkeit und Wohlstand ab. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, zu überzeugen. Tests ergaben, dass die Stabilität zugenommen hat.
Forschung fördert keine Forschungen. Sie kann nur auffordern, auf Forschung zu verzichten, und wir raten, die Forschung für heute noch nicht absehbare Erkenntnisse zu verwenden, die durch Forschung gelöst werden müssen. Gelänge es, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass ihr Unmut eigentlich angehäuften Missständen gilt, könnte Ernüchterung eintreten. Das würde nicht nur rücksichtsloses Aufräumen erfordern, sondern auch eine demonstrative Wende, da es unermessliche Rückstände einzuholen gibt.
Die Ereignisse zeigen, wie weit der Spielraum ist. Und das zeigt vor allem eines recht deutlich: der Kuchen wird nicht größer.
Ich rate, den Systemen zu verschwinden, bevor es zu spät ist und ihr in den Wirbelstünden des Todes ertrinkt.
Die Lage ist gespannt.
Ich möchte danken, dem Vorsitz. Wir sind die, die sich uns, wir erwarten eine Lektion.
Die Erwartungen werden erfüllt.
Was fürchten wir?
Unsinn, man muss alles tun.
Es besteht keine Notwendigkeit.
Erstmals gibt es Interessen, Schicksal.
Ich bin doch, was soll ich?
Ja, das ist doch einleuchtend.
Doch die Fakten zeugen von ganz anderem.
Natürlich ist bei Weitem noch nicht alles getan.
Fühlen bedeutet keinen Verzicht.
Unterdrückung ist unzulässig.
Niemand besitzt die Wahrheit. Wir müssen alle aufpassen.
Nicht zufällig heißt es, heute ist das Wort auf der Welt. Uns hilft dieses Wort. Das ist zu einem Problem geworden. Der Weg wird immer weiter. Wir müssen immer tiefer in den Boden graben. Wir müssen uns über die Ursachen klar werden. Trugbilder müssen zerstört werden. Mit großer Verspätung wurden Vorschläge gemacht, jedoch nicht ausgeführt. Ein neuer Mechanismus wäre notwendig, aber es gibt ihn nicht. Und es sieht so aus, als müsste in Zukunft noch mehr aufgewendet werden. Es müssen Richtungen festgelegt werden. Dies ist von äußerst großer Bedeutung. Wichtigste Maßnahme ist die Umstellung. Heute wissen alle Bescheid. Gerade die Grundlage behindert. Die Position wird zur Pose. Die schwierige Situation hat zahlreiche Ursachen. Wie bemerkt wurde, stellt dies unsere größte Reserve dar. Zu Beginn wurde ein umfangreiches Programm erstellt, das sich zum Ziel gesetzt hat, alle miteinander zu verbinden. Dies würde praktisch das Ende bedeuten. Um dieses zu realisieren, ist es unumgänglich, schneller zu arbeiten. Die Zeit drängt. Sollten die Vorhaben nicht realisiert werden, steht das Programm am Rande des Abgrunds. Was aber nicht bedeutet, dass es immer solche Möglichkeiten geben wird. Die Menschen haben eine Abkehr vollzogen. Selbstverständlich ist eine derartige Einstellung nicht aus dem Nichts entstanden. Aber nicht überall haben die Umstellungen gewirkt. Man sollte auch dementsprechend einschätzen und Verantwortung ziehen. Der Aufstieg muss die Sorge sein. Niemand hat das Recht zu drängen. Fortschritte können nur durch Organisation erreicht werden. Es wurde bereits viel getan. Doch das einheitliche System gibt es noch immer nicht. Nach wie vor ist der Zustand besorgniserregend. Das Problem ist nach wie vor nicht gelöst.
Wichtigste Aufgabe ist, das Gefühl zu stärken. Eine Straße wird gebaut, um auf ihr zu gehen.
Dieselbe Situation haben wir auch. In vieler Hinsicht sind wir selbst schuld. Dieser Zustand ist nicht normal. Bekanntlich ist ein Prinzip eingeführt worden. Dies soll dazu führen, dass mehr erreicht wird. Leider ist es trotz des neuen Weges kaum möglich. Manche Experten sind der Meinung, dass Engpässe durch Reformen beseitigt werden könnten. In der Praxis wird das so aussehen, dass Pläne stabil bleiben. Gleichzeitig müssen Überlegungen eingestellt werden.
Genau.
All das wird der Planung größere Bedeutung einräumen und wesentlich mehr Ordnung bringen. Die Praxis zeigt, dass stabile Pläne Anreiz sind. Ich glaube, das Problem muss gelöst werden. Lasst uns Bedingungen schaffen.
In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass Kontrolle dringlich sei. Dies gewinnt angesichts der Tatsache, dass die Priorität bestätigt wurde, umso größere Bedeutung. Aus der Radioreihe Die Welt, ein Ei, hörten Sie den Funkessay »Mit wem zieht die Zeit?« Wir schließen mit einer kurzen Vorschau auf die nächste Ausgabe.
So verlandete der See, Abfluss- und Überlaufkanäle verstopften, Wasser flutete über die Dammkrone, bis der Damm endgültig brach. Heute erinnern nur noch die beiden mächtigen Schleusentore an das Oasenwunder der Antike. Der Fluss, der Weg, Ansammlungen, Zusammenballungen, bewohnbare Flächen, Tamarisken. Diese gaben wir ihnen zum Lohn für ihre Undankbarkeit. Immer auf der Lauer der rettenden Idee, mit der Keule bewaffnet am Loch des Baus, grübelten die Karthager über die Ursache ihres Unglücks. Wüsten, Brutstätten der Menschheit. Das Schiff wiegt sich schwer im Seegang, stürzt bedrohlich in die Wellentäler und ächzt vor den schäumenden Kämmen. Manchmal splittern die Planken, ein Stück verschwindet im tobenden Meer, unrettbar. Und dennoch fährt es weiter. E la nave va.
Die Welt, ein Ei. Ein phonizisch-ironisches Puzzle von Fritz Groß.
Vom Frieden zu seinem Gegenteil. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Was die Entstehung des Mediums Radio anlangt, stimmt Platons gefährliches Postulat. Der Schützengraben ist tatsächlich der Vater des Massenradios.
Dies bewies der Literatur- und Medienwissenschaftler Friedrich Kittler in einem Vortrag mit dem Titel »Wellenartillerie«, den er anlässlich des Radiokunstsymposiums beim Steirischen Herbst hielt.
Wir bringen Auszüge dieses funk- und kriegstechnischen Exkurses, unterbrochen von Beispielen klassischer Zwischenkriegshörspiele, auf die Kittler in seiner Rede Bezug nimmt. Ozeanflug von Bert Brecht, Kurt Weil und Paul Hindemith. SOS, Rau, Rau, Foin. Krassin rettet Italia von Friedrich Wolf und Eberhard Wolfgang Möllers Duomont.
Sie hören die Sendung Kunstradio, 54 Jahre nach dem ersten Radioputsch der Geschichte, nach der Besetzung des Wiener Funkhauses durch eine Bande der SS.
Wellenartillerie. Im Februar 1934, nach den Straßenschlachten zwischen Republikanischem Schutzbund einerseits und Austrofaschismus andererseits, resümierte ein wahrlicher Experte, nämlich der Militärattaché der österreichischen Botschaft in Rom, die Bürgerkriegslage mit klaren Worten. Zitat: Die italienischen Zeitungen haben recht, wenn sie erklären, die österreichische Regierung habe vorwiegend mit zwei Dingen so rasch gesiegt, mit der Artillerie und mit dem Radio. Bei allem Respekt vor Militärattachés und verbündeten Journalisten, diese Unterscheidung zwischen einem Waffensystem und einem Medium, zwischen Artillerie und Radio, war nicht mehr ganz auf der Höhe von Zeit oder Lage. Denn wenig später prägten großdeutsche Kollegen, als sie zur propagandistischen Vorbereitung des Blitzkriegs schritten, und das heißt im Konkurrenzkampf mit der BBC, das größte weltweite Kurzwellennetz aufbauten, dafür für dieses Kurzwellennetz den Begriff Wellenartillerie. Unser Jahrhundert zählt nicht einfach, wie alle Epochen zuvor, Nachrichtentechniken und Waffensysteme zusammen, sondern es entwickelt die Nachrichtentechniken selbst als Kriegstechniken. Wellenartillerie war folglich nicht nur das Kurzwellensendernetz Großdeutschlands, sondern auch die RAWAG der Regierung Dollfuß. Nach dem Zeugnis eines Betroffenen nämlich hätte der Schutzbund das Wiener Funkhaus noch vor dem ersten Schuss besetzen müssen. Dass es nicht geschah, war der Anfang vom Ende einer Sozialdemokratie, die, um das auch noch zu erwähnen, die nur hier in Graz die Kabelverbindung des Senders mit Wien erfolgreich unterbrach. Also eine Kette medientechnischer Versäumnisse, aus denen, wie in strategischen Lagen üblich, die Gegner Lehre und Konsequenz zogen. Erstens lief der SS-Putsch vom Juli 1934, also nur 5 Monate später, als vermutlich erster Radioputsch der Geschichte auf eine Besetzung eben dieses Wiener Funkhauses hinaus. wo der Sprecher mit der Pistole vor der Stirn gezwungen wurde, eine falsche Nachricht abzusetzen. Zweitens machte die Regierung Dollfuß ihr volkshochschulisches Kunstradio im Februar 1934, also während der Kämpfe mit dem Schutzbund, plötzlich mobil. Erstmals erhielt der bislang von Ministerien versorgte österreichische Rundfunk, wenn auch nur kurzfristig, eine echte Nachrichtenredaktion im eigenen Hause. Erstmals richteten Techniker der RAWAG, die ja schließlich aus Geräten und Gebäuden des ehemals kaiserlichen Weltkriegsheeres schon entstanden war, wieder eine Abhörstelle für Auslandssender ein. Genau das ist es, was auch meine Rede hier versuchen soll, nämlich das Abhörmedium Rundfunk selbst abzuhören, das Kunstradio mit einer echten Nachrichtenredaktion kurz zu schließen und im Hörspiel dieser einzigen entwickelten Radiokunst einen Nachhall jener Wellenartillerie aufzufangen, welche Wellenartillerie nach einem Wort Foucaults den elliptischen Gott der Schlachten verkündet und ihn allein. Zu wem spricht, wer im Radio spricht, fragte Wolfgang Hagen von Radio Bremen und gab in Kenntnis nicht nur der schalltoten Aufnahmeräume des Radios folgende Antwort: Er spricht zu den Toten. Umgekehrte Frage, die ich gerne stellen möchte: Was haben die Hörspiele gehört, als sie in Zeiten vor Fernsehshows und Computeranimationen von den Leuten noch gehört wurden? Mein Antwortvorschlag: Gehört wurden die Toten all jener technischen Kriege, die seit 92 Jahren, seit 1896, mit Funk und um Funk geführt werden. Alle Radiopatente mündeten im Ersten Weltkrieg, wo sie erstmals massenproduziert wurden. Das Hörspiel konnte beginnen.
Wir wollen Freunde sein.
Was? Lassen Sie das, Herr Hauptmann, lassen Sie das. Ich gebe keinem Gefallenen mehr die Hand. Ich habe lange genug mit den Toten im Vorfreundschaft gehalten. 700 auf einmal, ja, ja. Verfluchte Schweinerei, Herr Hauptmann.
Hast du bist wohl verrückt geworden, Brüderlein.
Habe ich auch gedacht. Aber ich bin der einzige Überlebende. Es schlagen nur so viele in den Gängen. Da habe ich mich erst jetzt herausgefunden.
Ah, du siehst da Gespenster, Brüderlein.
Nichts damit, Brüderlein. 700 Brüder zerrissen im Duomo. 7000 Brüder zerstampft im Duomo. 70.000 Brüder zerschossen um Verdun, 700.000...
Hör auf!
Ja, ich höre auf. Ich habe sogar ein Recht dazu. Alles habe ich in mich hineingefressen. Schwarzen, stinkenden Qualm, Mordgeruch, Gas, Ekel, berstende Minen. Da sind meine Ohren zugestopft mit Geschrei und verfluchten Gestöhnen. Das habe ich alles gründlich verdaut. Was noch lebendig war im Vor, ist alles in mir.
Aber schrei doch nicht so, Brüderlein.
Das kommt Ihnen nur so vor, Herr Hauptmann, weil die anderen alle still sind.
Von Trommelfeuerüberfällen abgesehen, hingen die Soldatenohren an Wechselsprechanlagen für Feldtelefon und Befehlsfunk. Bis einige Stäbe, britische, deutsche und so weiter, im Frühjahr 1917 Erbarmen zeigten, ehemalige Funkingenieure, jetzt Militärs, unterbrachen die Öde des Wechselsprechverkehrs, der immer nur Feindlagen und Artilleriestellungen durchgab, sondern sie sendeten zur Abwechslung auch Zeitungsartikel und Musikschallplatten. Durch diesen Missbrauch von Heeresgerät, wie es ausdrücklich hieß, wurden die Funker in ihren Schützengräben, Bunkern und Kasematten das erste Radiomassenpublikum. Erstes Rundfunkkonzert. Eine Erinnerung aus dem Schützengraben, überschrieb Eduard Meyer seinen Beitrag für die Zeitschrift Funk, Jahrgang 1924. Rundfunkkonzerte, heißt es dort, ein Jahr nach Einführung des Deutschen Rundfunks. Rundfunkkonzerte sind in den letzten Jahren große Mode geworden. Als ich zum ersten Male ein solches Konzert hörte, war unsere Technik noch nicht so weit vorgeschritten wie heute. Diese erste Funkunterhaltung gaben uns nämlich im Jahre 1917 während der Kämpfe am Chemin des Dames unfreiwillig ein paar französische Künstler. Meyers Kriegsbericht erzählt die Tragikomödie einer doppelten Abhörschlacht. In den artilleriegeschützten Kalksteinhöhlen der Champagne haben deutsche Funker eine hochverstärkende Erdfunkstation eingerichtet, also feindliche Feldtelefonleitungen angezapft über ihre scheinbar nutzlose Erdung. Nun gibt die abgehörte französische Divisionsvermittlung aber nicht nur kriegswichtige Informationen durch oder preis, sie lädt ab und zu auch Klavier- und Geigenspieler ein. Rezeption und Interzeption, Kopfhörerunterhaltung und Spionage fallen deutscherseits zusammen. Erst wenn die Abhörfunker dreist genug werden, zum Abhörkonzert auch noch ihre Offiziere über Funk in die vorgeschobene Höhle einzuladen, geschieht das Entsetzliche. Ein Volltreffer am Höhleneingang, 9 Tote, 14 Schwerverletzte. Tags darauf kann Meyer auch dieses finale Hörspiel aus Feind-Morse-Sprüchen entziffern. Die Franzosen haben nämlich ihrerseits damit begonnen, den deutschen Funkverkehr und damit auch den abgehörten eigenen Funkverkehr abzuhören. Ihr Volltreffer war gezielt und Meyers Rundfunkunterhaltung von 1924 ein Kriegsspiel-Playback im gefahrlosen Zuhörersessel. Hörspiel nach dem Ersten Weltkrieg hieß, seine Todesgefahren wiederhören und inszenieren als Komödie, als Playback oder als Simulation. Im Hörspiel den Soundtrack eines Krieges vorzuspielen, der die Sinneswahrnehmungen oder Merkwelten der Leute wahrlich revolutioniert hatte, war unter allen Anschlussmöglichkeiten des neuen Kommunikationsmediums die eleganteste Anschlussmöglichkeit. So liefen und laufen also einerseits jene großen Hörspiele weiter, die Generalstäbe und ihre Panzerbesatzungen oder Entwicklungsbüros und ihre Testpiloten auf allen möglichen Frequenzen verschalten bis in den Gigahertzbereich hinein, aber eben deshalb nicht abgehört werden dürfen. Und andererseits gibt es 4 schmale Frequenzbänder, auf denen mit Erlaubnis der Post das Zivilradio Schallplatten oder Zeitungsartikel für Millionen sendet, ganz wie einst im Schlamm von Flandern. Erst als Massenmedium wurde der Rundfunk zu diesem Totenreich. Dagegen ist Bert Brecht bekanntlich schon in den 20er Jahren aufgestanden.
Aufbruch des Fliegers in New York zu seinem Flug nach Europa.
Mr. Charles Lindbergh start in New York on his flight to Europe.
L'aviateur Charles Lindbergh en son vol à New York pour atteindre l'Europe.
Während andere Schriftsteller die Literatursendungen des neuen Rundfunks einfach belieferten, setzte Bert Brecht dem Unterhaltungsrundfunk eine Theorie und eine Praxis entgegen. Brechts Radiotheorie gipfelte in der Forderung, die Sie alle kennen, den Rundfunk aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Seltsam nur, dass Brecht die funktechnische Revolution ausrief, ohne die funktechnische Konterrevolution 9 Jahre zuvor auch nur zu erwähnen. Das erste Fernmeldegesetz von 1923, einen Kommunikationsapparat in einen Distributionsapparat umgestellt hatten, fiel ihm gar nicht mehr bei. Von der Staatssicherheit als gutem Grund dieser Maßnahme ganz zu schweigen. Brechts Radiotheorie gipfelte folglich oder beruhte folglich auf der ebenso liebenswürdigen wie falschen Voraussetzung einer, wie Brecht sie nannte, anarchischen Gesellschaftsordnung, wo, ich zitiere, Erfindungen gemacht werden und Erfindungen ausgebaut werden, die sich ihren Markt erst erobern müssen, ihre Daseinsberechtigung erst beweisen müssen, kurz Erfindungen, die nicht bestellt sind. End of quotation. Als wäre der Generalstab kein Auftraggeber für Bestellungen und die Strategie des Bewegungskrieges keine Daseinsberechtigung für Technologien. Was Wunder, dass sie die Verwechslung von Anarchie und Strategie am Strategen der Hörspielrevolution selber rächte. Brechts Hörspiel Ozeanflug von 1929 förderte an Lindbergs erster Atlantiküberquerung alles Mögliche, das Flugzeug, die Motorengeräusche, den Rauschpegel oder Widerstand der Elemente Wind und Wasser, vor allem anderem aber natürlich den namenlosen Beistand der Arbeiterklasse, ohne die die Maschine nie gestartet wäre. Vom ebenso namenlosen, ebenso unumgänglichen Beistand der Sprechfunkverbindung dagegen kein Wort.
Lindbergh spricht mit seinem Motor.
Lindbergh speaks to his motor.
Dialogue de Lindbergh avec son moteur.
Jetzt ist das nicht mehr bei. Jetzt müssen wir uns noch zusammennehmen, wir zwei. Hast du genug Öl? Meinst du, das Benzin reicht dir aus? Hast du kühl genug, geht es dir gut? Das Eis ist schon ganz weg, das dich bedrückt hat. Der Nebel, das ist meine Sache, du machst deine Arbeit.
Ozeanflug kam der Kommunikationsapparat als Basis des ganzen Flugexperiments einfach nicht vor. Kein Wunder, dass die erträumte Verwandlung von Brechts Hörspiel vom Distributionsapparat zum Kommunikationsapparat scheitern musste. Brechts schrecklicher Eindruck, das Radio sei eine unausdenkbar alte Einrichtung, die seinerzeit durch die Sintflut in Vergessenheit geraten war, fasste seine eigene vorsintflutliche Dramatisierung einer Weltkriegstechnologie brillant zusammen. Aber nicht alle Hörspielschreiber, auch nicht alle Linken, vergaßen die Sintflut alias Great War so gründlich. Im gleichen Jahr schrieb Friedrich Wolff, nachmals Botschafter der Deutschen Demokratischen Republik in Moskau, SOS, Rau, Rau, Foin, Krasin rettet Italia. Sein Soundtrack über die Rettung eines gescheiterten Polarflugs von 1928 reduzierte den Mythos des Fliegers auf das, was er unter hochtechnischen Bedingungen ist, auf Funkfernsteuerung. Ein deutsch-russischer Amateurfunker, Nikolai Schmidt, an der strategisch wichtigen Murmanküste fängt, zwischen lauter Kurzwellenunterhaltung, die seine Mutter amüsiert, die SOS-Signale des abgestürzten italienischen Luftschiffs auf, woraufhin die benachrichtigte Sowjetmacht, um auch Faschisten erstens ihren Humanismus und zweitens ihre technische Überlegenheit zu beweisen, und beides aufs Mal, funktechnische Rettungsflugzeuge losschickt und Eisbrecher. Woraufhin schließlich nicht nur General Umberto Nobile gerettet wird, sondern auch die namenlose Mannschaft, die er im Stich ließ.
Der nobile Mannschaft.
Bunker!
Bunker! Bunker!
Da hören Sie. Hören Sie nicht das Flugzeug?
Natürlich höre ich das Flugzeug. Seit 36 Stunden höre ich Flugzeug. Tag und Nacht höre ich Flugzeug.
Leutnant! Leutnant, Sie müssen uns doch endlich finden.
Natürlich müssen Sie uns finden. 50 Tage hatten Sie ja Zeit dazu. Noch 10 Tage und wir sind Eisklumpen, reif für Museen.
Terreur du Pack, Eiskoller, Leutnant Vigeri.
Rego, nur vor Ihnen, Professor. Wenn man 24 Stunden am Tag vor der Mannschaft den starken Mann markieren muss. Funker, neue Meldung.
Città di Milano funkt, dass wieder so ein Kasten für uns unterwegs. Eisbrecher Krasin. Ein Russe.
Alte Sache. Wichtigtuerei. 50 Tage. 50 Tage.
Leutnant! Leutnant! Der Batista ist mit dem Messer hinter mir.
Er stiehlt mir die Konserven.
Das Schwein hat seine längst gefressen.
Klappe. Disziplin. Wisst ihr nicht, dass 4 Schiffe hierher unterwegs? Antwort.
Befehl, Leutnant. Aber seit 30 Tagen sind Schiffe unterwegs. Sollen jeden Tag kommen. Jeder Nacht kommen.
Das macht rasend. Funker. Haben Sie Verbindung?
Echo. Echo Italia. Rau. Rau, Freund. Wir hören. Saufi-Gruppe. Durch Krasin gerettet. Eviva Krasin!
Was ist das?
Zappi, jawohl! Leutnant, wir hören. Der Eisbrecher Kurz, hierher auf unser rotes Zelt. Wir warten. Wir setzen Fahne an Mast. Wir brennen Feuer. Wir warten. Wir warten.
Letztes Holz und Segeltuch aufs Feuer. Her darauf. Es muss rauchen wie der Vesuv!
Sagte ich nicht, der Krasin ist der stärkste Eisbrecher.
Sie kriegen einen Kuss, Professor! Eviva la Humanità!
Leutnant, ist's wahr?
Jawohl, Jungs!
Schiff oder Flugzeug?
Ein Schiff, ein Eisbrecher!
Der Russe Krasin!
Sirene!
Das ist der Krasin!
Eviva Italia!
Heil alla Vincenza! Mein Bett, trockenes Zeug! Schlafen, schlafen! Madonna! O bella Italia!
Giovinezza, Giovinezza, Primavera, Primavera!
Wilhelm Hoffmann, der einzige Hörspieltheoretiker mit einem Doktorhut von Martin Heidegger, schrieb 1933, ein primäres funkisches Thema ist der Tod. Der Funkverkehr am Rand des Todes trägt das Hörspiel nicht nur bei Wolf. Er hat einer ganzen Zwischenkriegszeit die vergessenen Heeresfunker als Gespenster zurückgeholt. Hörspiele wie Brigadevermittlung von Ernst Johansen oder Douaumont von Eberhard Wolfgang Möller brachten Ursprung und Schauplatz aller Radiokunst tatsächlich wieder zum Zusammenfall. Als dramatisierte Fortschreibungen von Meyers Kriegserinnerung stiegen beide Hörspiele hinab in die Schützengrabenunterstände, in die Betonkasematten des Ersten Weltkriegs. Es war die Pointe von Möllers Hörspiel Douaumont, einen der Toten von Douaumont aus diesen Betonkasematten vor Verdun in die Zwischenkriegszeit und nach Hause nach Berlin zu befördern. Dort verkündete dieser Revenant zunächst als fleischgewordene Störung, als Jam, die Archäologie des Radios. Zitat: Douaumont, da geht euch die Rede aus, das wollt ihr nicht hören. Dann schritt der Tote zur Tat, beschwor und kommandierte so lange, bis die Granaten von Douaumont 1916 in Berlin der Handlungsgegenwart 1929 selber einschlugen. Das Hörspiel als Feedback eines Weltkrieges, wie zu beweisen war.
Sie sind nicht mein Vater. Sie wollen mir doch nicht einreden, dass Sie mein Vater sind.
Ich frage dich nicht danach, ob du es weißt.
Ich würde Sie anspucken.
Ich werfe dich ganz einfach zu den anderen.
Bist du dazu nach Hause gekommen?
Helene.
Mutter, um Gottes Willen, sag doch, dass er gelogen hat.
Du solltest deinem Vater lieber die Hand geben.
Es ist alles aus.
Verzeih mir, Helene. Aber es ist so über mich gekommen, Helene. Die Nacht, musst du wissen, die Nächte sind stark, Helene. Da musst du mir helfen, über die Nächte hinwegzudenken.
Ich habe dir gesagt, wie du dich zu verhalten hast.
Ja, ich weiß, ja, Helene. Aber es ist doch so schwer für einen Menschen allein. Da ist doch noch etwas in den Armen. Ich weiß nicht, das wird wohl vom Schaufeln sein. Die haben noch keine Ruhe in der Nacht. Du musst meine Hände festhalten, Helene.
Sag ihm doch, Mutter, dass wir nichts mit ihm zu tun haben wollen.
Das bringst du nicht über das Herz, Helene.
Ich glaube nicht, dass er krank ist.
Ein wenig krank schon, aber du wirst es verzeihen.
Ich gehe ins Wasser, wenn du dich mit ihm einlässt.
Was ist dir denn, Junge?
Mutter, er hat mich geschlagen.
Du solltest dich schämen.
Was sagst du da, Helene? Ich soll mich schämen? Das verstehe ich nun alles gar nicht. Warum denn? Und warum will er denn ins Wasser gehen, wenn ich wiedergekommen bin? Da ist alles ganz dunkel, Helene. Beton. Ist das alles immer noch Beton? Als ob ich das selbst zugemauert hätte, nicht? Aber du hast schon recht. Ich schäme mich, Helene. Ich schäme mich so.
Im heutigen Kunstradio hörten Sie Friedensanstrengungen und Kriegswehen. Die Welt ein Ei, ein phonetisches Puzzle von Fritz Groß und Wellenartillerie, einen Vortrag über die Vernetzung von Militarismus und Funk von Friedrich Kittler.
Das nächste Kunstradio heute in einer Woche stellt Ihnen den amerikanischen Radiokünstler Alvin Curran vor. Für heute verabschieden sich Franz Kampfer Technik sowie
Fritz Ostermeier
und Heidi Grundmann.
In einem Brief aus dem 30-jährigen Krieg hieß es: Leben Sie wohl, ich wünsche gute Gelegenheit zu einträglicher Plünderung in diesem, unserem Krieg. In diesem Sinn, leben Sie wohl.